Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Ryoyo Kobayashi torpediert den Skiflug-Weltrekord. Die Niners Chemnitz holen den Europacup und die Kassel Huskies versemmeln den Aufstieg in die DEL noch kurz vor Schluss erneut. Das alles und noch viel mehr in Folge 214 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer einen wunderbaren guten Morgen an David. Hi.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wieder einmal viele News vor allem, und das können wir irgendwie nicht lassen, Mitte, Ende April. Natürlich auch wieder mit reichlich Wintersport. Es ist ein Skiflug-Wahnsinn losgebrochen. Letzte Woche in Island, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, aber steht eine Woche bevor mit zwei deutschen Teams im Fußball-Champions-League-Halbfinale. Also wir haben wieder die komplette Palette am Start. Heute auch wieder spannende News aus dem schwimmenden Fast-Weltrekord. Also viel auf der Agenda, dazu noch Leichtathletik, das zweite Diamond-League-Meeting. Vorher werden wir allerdings sprechen, unter anderem ja, wie gesagt, über Schwimmen, Eishockey, die Kassel Huskies hast du schon angesprochen, später dann auch noch Madrid im Tennis ein Thema, auch da mit guten deutschen Ergebnissen, zumindest bei den Herren. Die Snooker-WM läuft, die Darts Premier League geht langsam in die entscheidende Phase, im Radsport steht die erste große Rundfahrt an und dann haben wir natürlich auch noch Motorsport, ein bisschen Basketball haben wir auf dem Programm, Chemnitz hast du ja angesprochen, im Handball hat die MT Melsungen die Meisterschaft wahrscheinlich vorentschieden und im Fußball, was soll ich sagen, da warten noch eine ganze Stange an Themen auf uns, also ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit den kurzen News und da kann ich so berichten, es gibt so viele Medienberichte aus den letzten Tagen, dass ja in Paris so langsam die Vorbereitungen laufen auf die Olympischen Sommerspiele 2024. Das Beachvolleyballstadion unterm Eiffelturm wird langsam hergerichtet. Auf dem Place de la Concorde gehen diese ganzen Street-Sports-Arenen so langsam, werden in Wirklichkeit Stahlrohrtribünen, soweit das Auge reicht.
Ja, Wahnsinn. Da geht es jetzt richtig in die finale Phase. Und das Coole ist ja, du wirst auch vor Ort sein. Und das heißt, wir werden da auch vor Ort Berichte bekommen, sobald es losgeht. Wie viele Tage bist du da nochmal da?
So schaut's aus. Ich bin vom Freitag bis Montag da. Also das erste Augustwochenende. Das müsste das erste Olympia-Wochenende direkt sein. Und ich glaube, das zweite, das geht ja an einem Freitag, glaube ich, los. Und dann gibt es dann zumindest ein Wochenende Story-Eindrücke aus der Stadt. Je nachdem, wie viel man dann als Nicht-Ticket-Inhaber außerhalb der Leichtathletik so mitbekommt. Aber genau, das wird dann auf unserem Instagram-Account natürlich breit verfolgt und zu verfolgen sein, so rum.
Ja, sehr gut. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Die Eindrücke bei mir passt es wahrscheinlich zeitlich um den Dreh nicht. Umso mehr freue ich mich auf einige Eindrücke und ich werde natürlich auch meine Zeit vor dem Fernseher verbringen. Aber wenn du willst, kann ich direkt auch die nächste Kurznews machen, weil es stand ja tatsächlich wieder ein relativ großes Ereignis an, wo ja das deutsche Team fast schon traditionell auch einen großen Erfolg hat, nämlich im Rudern. Die Ruder-EM steht gerade an, im ungarischen Szeged heißt es, glaube ich. Und da konnte unter anderem natürlich der Deutschlandachter wieder glänzen. Es hat nicht ganz für Gold gereicht. Am Ende ist es Silber für den Deutschlandachter bei der Europameisterschaft. Aber es ist längst nicht der einzige Erfolg. Denn Oliver Zeidler gewinnt im Einer sein drittes EM-Gold überhaupt. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Er ist ja auch aktueller Weltmeister. Und bei den Frauen holt parallel auch Alexandra Föster die Silbermedaille im Einer. Also auch hier wieder einige gute Meldungen aus deutscher Sicht.
Genau, auch der Doppelvierer der Frauen hat Bronze geholt, also das gerade für den Deutschlandachter natürlich auch ganz gute Nachrichten. Das ging ja nach Tokio so ein bisschen bergab mit den Ergebnissen seit Olympia damals, also da möchte man in Paris ja auf jeden Fall neu angreifen und da drücken wir ihnen die Daumen, dass es auf jeden Fall wird. Wie gesagt, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, wir haben da auch noch eine Interviewanfrage laufen, da könnte es also nochmal thematisch um den Deutschlandachter gehen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal vormerken. Genau, dann haben wir noch zwei kleine News, und zwar, dass die Johanna Holzmann ihre Karriere beendet hat. Eine Frau, die sowohl im Telemark-Weltcup als auch im Skicross-Weltcup zahlreiche Weltcuprennen bestritten hat. Also quasi die deutsche Esther Ledezka. Das kann man auf jeden Fall so umschreiben, genau, das als News aus dem Wintersport, kommen wir wie gesagt gleich nochmal drauf. Und die BR Volleys gewinnen das Finale der deutschen Volleyballmeisterschaft und so sind die Berlin Recycling Volleys also jetzt alleiniger Rekordmeister, Benni.
Ja, welcher Titel passt eigentlich, habe ich eben schon gesagt, welcher Titel passt eigentlich besonders zur Stadt Berlin? Ja, Recycling klingt irgendwie relativ realistisch. Das ist irgendwie, ja, das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir einfach zu der News, die uns beide, glaube ich, letzte Woche komplett aus den Angeln gehoben hat. Ich glaube, da verspreche ich nicht so viel. Es tauchten Anfang der Woche die ersten Bilder von dem isländischen Berg auf, über 1100 Meter hoch und dann wenige Tage oder einen Tag später dann die Bestätigung. 256 Meter, 259 Meter, 282 Meter, 291 Meter. Der 32-malige Weltcupsieger Ryuyo Kobayashi sprengt dank Red Bull-Unterstützung und einer dicken Werbeaktion für eine Prada-Linie den Skiflug Weltrekord in neue Sphären, wobei das ja eigentlich gar kein Weltrekord ist.
Ja, offiziell ist es natürlich kein Weltrekord, aber natürlich ist es der inoffizielle Weltrekord. Dennoch wurde natürlich der weiteste bisher gestandene Flug von Stefan Kraft offiziell aufgenommen, von 253,5 Meter. Ja, aber Kobayashi hat das ganze Ding natürlich jetzt hier torpediert und das natürlich in unfassbarer Atmosphäre auf Island, wirklich in unberührter Natur. Das sah wirklich sensationell aus. Die Bilder könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal sicherlich auch auf YouTube angucken. Und am Ende waren es eben 291 Meter. Und David, die besondere Geschichte da ist nicht nur, dass es fast 30 Meter über dem offiziellen vorherigen Rekord war am Ende, sondern dass der erste Rekordflug eigentlich schon einen Tag zuvor passierte. Da landete Kobayashi auf 256 Meter und einer, der am Projekt beteiligt war, ein Norweger namens, Moment, ich muss den Namen kurz nochmal raussuchen, Stian André Skinnes sagte nämlich danach, ja, Kobayashi hat darauf bestanden, am nächsten Tag unbedingt nochmal zu springen und dann ging es erst auf 282, wie du schon sagtest, und am Ende dann auf diese Wahnsinnsmarke von 291 Metern und ja, genau, es ist natürlich kein FIS-Rekord, dementsprechend ist es kein offizieller Weltrekord.
Ja, gut, offizielle Weltrekorde, da hat die FIS ja so oder so auch schwierige.
Ja.
Oder man hat selber Probleme damit seit, oh Gott, irgendwann in den 90ern haben sie es, glaube ich, mal bei 191 eingefroren und danach ging es nicht mehr weiter. Also so mit offiziellen Weltrekorden ist das ja immer so eine Sache. Und hat die FIS da überhaupt die Hoheit oder macht das dann Guinness World Records oder ist es eigentlich auch völlig egal? Jedenfalls ist die FIS jetzt sicherlich auch dazu gedrängt. Auch dicke Empfehlung an der Stelle nochmal an die neueste Flugshow-Folge. Der liebe Louis Holoch hat dazu eine Sonderfolge aufgenommen und da werden alle Vor- und Nachteile und möglichen Folgen jetzt nochmal aufgeführt. Also das können wir uns auf jeden Fall, da können wir uns anschließen, was die Folgen angeht. Möglicherweise jetzt, und das ist ja schon länger geplant gewesen, 2010, so um den Dreh rum, hat Red Bull das Ganze in Heiligenblut in Österreich auch schon mal versucht. Damals hat der ÖSV unter anderem Schlierenzauer und Morgenstern ja nicht freigegeben. Und gut, Red Bull hat jetzt die 300-Meter-Marke nicht bekommen. Vielleicht warf dann Wellinger irgendwann auch mal mit dran. Wer weiß, auf jeden Fall jetzt natürlich auch die mögliche Konsequenz, dass die 135 Meter Höhendifferenz zwischen Schanzentisch, Fuß und Auslauf nochmal angepasst werden, dass man den Planetzahl dann die 260 Meter angreifen kann. All das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren natürlich weiter beobachten. Und dann ist Akureyri natürlich schon mal eine ganz dicke Schlagzeile für alle Wintersportfans gewesen. Das ist der Name dieses isländischen Orts, den vorher niemand auf der Skisprunglandkarte hatte.
Ja, wahrscheinlich generell nicht auf seiner eigenen geografischen Landkarte im Kopf. Aber ja, auf jeden Fall, tolle Bilder bleiben da übrig. Und ja, die Bilder werden sicherlich auch eine ganze Zeit lang bestehen. Ich glaube nicht, dass es da jetzt so fix den nächsten Versuch geben wird. Wobei, vielleicht entsteht da jetzt auch ein richtiger Überbietungswettbewerb unter irgendwelchen Topspringern mit großem Sponsor im Hintergrund. Wir werden es sehen.
Ja, aber welche großen Sponsoren außer Red Bull sollen das denn sein?
Das ist das Ding. Vielleicht ist es auch dann einfach nur ein Überbietungswettbewerb.
Die Milka-Schanze kommt.
Karl Geiger versucht's mit Milka. Naja, okay.
Sehr gut. Oh, großartig. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne bei onthepitch_pod bei Instagram, was ihr von dieser ganzen Fliegerei haltet. Ob die 291 Meter jetzt irgendwie dann zu großer Schritt waren, um da die neuen Sphären aufzumachen oder ob es bald schon den nächsten Angriff auf 300 Meter geben könnte. Also wir freuen uns da über eure Meinung und kommen dann aber trotzdem zum nächsten Thema, denn es gab fast einen deutschen Schwimmweltrekord. Und ich muss ja wie so oft sagen, Schwimmen ist in der deutschen Bubble so komplett Unter Ferner liefen die deutschen Schwimmmeisterschaften haben stattgefunden in der vergangenen Woche und Lukas Mertens hat fast den 15 Jahre alten Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil gebrochen. 3 Minuten 40, 33, der Weltrekord liegt bei 3:40,07, also das richtig ordentlich, Weltjahresbestleistung noch und nöcher, aber Lukas Mertens, der sein Olympiaticket gelöst hat, ist nicht der Einzige, der überzeugt hat bei der Schwimm-DM.
Ja, denn es gibt auch eine Olympianorm bei den Frauen aus deutscher Sicht zu verzeichnen. Das war am Ende Isabel Gosens, natürlich auch ein Name, der uns in den letzten Monaten und Jahren bereits aufgefallen ist. Was gibt's dazu zu erzählen, David?
Ja, genau. Also die 200 Meter Freistil sind da auf jeden Fall jetzt ein Titel, den sie sich gesichert hat. Auch die Paris-Norm hat sie damit geknackt, bereits im Vorlauf. Auch über die 400, 800 und 1500 Meter wird sie dabei sein. Da hatten wir die Weltmeisterschaft natürlich in Doha im Februar, wo diese Bestmarken schon geschwommen ist. Lukas Mertens hat dann auch die 200 Meter Freistil für sich entscheiden können. Dann gab es auch noch einen deutschen Rekord über die 50 Meter Brust. Die sind allerdings nicht olympisch, deswegen werden wir die Distanzen nicht in Paris sehen. Mal gucken, wie das mit den anderen Normen noch weitergeht. So ein bisschen Probleme hatten noch Angelina Köhler und auch Florian Wellbrock, der über die 800 Meter nicht ganz sicher diese Olympiamarke erreicht hat. Klemet ist noch mit dabei. Also wir werden durchaus auch neue Namen sehen, die wir bei Olympia noch nicht gesehen haben. Und ich denke, die ein oder andere Medaillenhoffnung können wir uns gerade bei Lukas Mertens auf jeden Fall machen. Der scheint in richtiger Topform zu sein. Das auf jeden Fall von dieser olympischen Kernsportart, die wir nicht zu kurz kommen lassen wollen. Und dann hören wir uns nach der Unterbrechung wieder mit Eishockey, Leichtathletik und Tennis. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im zweiten Take, zunächst mit dem Eishockeysport. Zwei Sachen vorneweg, Benny. Die Eisbären Berlin sind zum 10. Mal deutscher Eishockeymeister. So wenig überraschend, deswegen kann man das vorweg nennen. Und noch eine Kuriosität davor, bevor wir gleich zu den Kassel Huskies kommen. Die U18-Qualifikation zur Eishockey-WM. Thailand gegen Kuwait. Torschussverhältnis 122:1, Ergebnis 57:0. Ich kann sagen, das ist spektakulär, aber fast so spektakulär, Gott sei Dank nicht ganz so deutlich, haben die Kassel Huskies wieder einmal die Meisterschaft versemmelt.
Ja, und wie komisch die Geschehnisse rund um das Finale waren, das war wieder sensationell und das war wirklich auch wieder ja, Husky-like, kann man, glaube ich, sagen. Der Trainer wird kurz vorm Finale entlassen. Daniel Kreuzer, der jetzt neu Sportdirektor wird, muss dann als Co-Trainer einspringen, so gesehen, um diese Rolle zu erfüllen. Und ja, dann gingen die Dinge eben ihren Lauf im Finale. Und am Ende verliert man eben am Ende auch deutlich gegen die Eisbären Regensburg. Die letzten drei Spiele 2-4, 2-5, 2-4 verloren. Ich frage mich echt, wie das jetzt wieder sein kann. Teilweise auch wieder gerade vor den Playoffs die Saison auch über weite Strecken dominiert und dann geht es in die entscheidende Phase. Es kommen komische Personalentscheidungen hinzu und einfach wieder richtig Chaos im Verein. Ich weiß nicht, wie oft man diese Chance noch versemmeln kann. Vielleicht ist es beim nächsten Mal sogar schon gar nicht mehr der Fall, dass man im Aufstiegskampf dabei ist. Wer weiß. Jedenfalls, diese Chance blieb am Ende wieder unbenutzt.
Ja, es ist unfassbar ärgerlich. Übrigens jetzt auch Meisterschaftskonsequenzen auch sehr interessant, denn Regensburg will gar nicht aufsteigen.
Genau, ja.
Und die Profiteure davon sind wieder einmal die Panther aus Augsburg, denn die sind letztes Jahr sportlich schon abgestiegen, dieses Jahr wieder in der DEL. Und dadurch, dass letztes Jahr Ravensburg und dieses Jahr Regensburg nicht aufsteigen will, hält jetzt Augsburg zweimal hintereinander die Klasse, obwohl sie sportlich dazu eigentlich gar nicht befähigt wären. Also das ist auch Wahnsinn, dass dann die Mannschaft, die Kassel Huskies besiegt, gar nicht aufsteigen möchte. Mhm. Es ist nur noch zum Kopfschütteln. Also es ist unglaublich.
Ja, auch eine komische Regelung, oder? Weil ich hätte gedacht, wenn man sportlich absteigt, dann sollte doch zumindest der andere Playoff-Finalist nachziehen. Das wäre natürlich für uns perfekt, aber grundsätzlich wäre es vom Leistungsgedanken her in meinen Augen die logische Konsequenz. Aber weil so, wenn Augsburg zweimal absteigt, naja. So ist es jetzt gut, jedenfalls.
Wenn wir über die Konsequenz sportlicher Leistung sprechen, dann ist das Playoff-System ja an sich wieder in Frage gestellt, ja. Finde ich. Definitiv. So, das ist ja die Bundesliga-Diskussion, die wir im Fußball auch haben. Oder inzwischen ja nicht mehr, aber kommt ja vielleicht bald wieder, wenn Leverkusen dann 11-mal hintereinander Meister geworden ist. Ja, also es ist einfach total ärgerlich, aber ich denke, ja, das werden wir jetzt erstmal ruhen lassen und hoffen dann nächstes Jahr auf einen Aufstieg der Kassel-Huskies. Das sagen wir auch jedes Jahr hier und kommen vielleicht einmal kurz zu den Testspielen für die Nationalmannschaft, denn in ja gut zwei oder nicht mal mehr zwei Wochen, am Freitag, den 10.05. ist ja das erste WM-Spiel. Es gab zwei Testspiele gegen Österreich, sah ein bisschen besser aus als die ersten im Februar und im April oder Anfang April. 4-2 Sieg gegen Österreich und 2-1 Niederlage nach Penalty-Schießen.
Ja, ganz genau. Also ein gemischtes Bild zeigt sich jetzt hier kurz vor dem Sommer-Highlight, muss man ja schon fast sagen, der Weltmeisterschaft. Genau, und so viel kann man, glaube ich, hierzu sagen. Viel mehr muss man, glaube ich, hier noch nicht sagen. Ein Spiel relativ deutlich gewonnen, ein Spiel unglücklich verloren. Aber im Penalty-Schießen also auch nochmal ordentlich Kondition gesammelt, hoffentlich für die wichtigen Turniere.
Samstag 14 Uhr dann noch ein Testspiel gegen Frankreich und nächsten Montag am 6.5. um 19.30 Uhr nochmal Frankreich und dann kann die WM starten. Du hast vorhin noch was von Leon Dreiseitel erzählt. Kannst du uns da noch kurz was zu sagen, wie es da in den Playoffs in der NHL aussieht aus deutscher Sicht? Weil das ist ja für die WM auch nicht ganz uninteressant, wenn die da früher fertig werden, dass sie vielleicht noch rüberhuschen zu den Welttitelkämpfen.
Ja, ganz genau, denn zumindest das kann ich euch nicht vorenthalten. Die Edmonton Oilers stehen kurz davor, in die zweite Runde der Playoffs einzufahren, müssen jetzt nur noch einen Sieg holen, die Oilers, um den wichtigsten Mann, um Leon Dreiseitel. Mit 1-0 führen sie in der Best-of-Seven-Serie jetzt mit 3-1, nach dem 1-0-Sieg führen sie jetzt mit 3-1 Siegen, das heißt, sie brauchen noch einen Sieg in der Nacht. Zum Donnerstag findet die nächste Partie statt. Das heißt, da könnte schon die nächste Runde für die Edmonton Oilers feststehen. Ich kann ja auch noch mal kurz in die Playoffs gucken, wie das bei den anderen Teams aussieht. Das ist noch sehr unübersichtlich, weil sind auch noch viele Teams drin. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter und gucken da genauer noch mal drauf auf die Breite in der NHL, wenn sich, das Feld ein bisschen lichtet.
Ja, genau, dann können wir das gerne machen. Deine Vorfreude auf die Eishockey-WM, Benny?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auf die Übertragung. Ich weiß aber auch um den Zustand, dass es um den Dreh sicherlich ein bisschen stressig wird, weil so viel parallel stattfinden wird. Aber bin eigentlich auch guten Mutes, weil das deutsche Team hat sich ja in den letzten Jahren auch ganz gut präsentiert.
Ja, eine Sache, die wir in diesem Jahr öfter haben werden, dass Dinge parallel laufen. Aber damit kommt ihr klar, damit kommen wir klar. Deswegen gehen auch wir jetzt zur nächsten Sportart, und zwar Leichtathletik. Zweite Diamond League Station, diesmal in Shuhou in der Nähe von Shanghai, also in China, fand das zweite Diamond League Meeting statt aus deutscher Sicht. Wieder einmal erstaunlich viele am Start. Das war ja beim ersten Meeting schon ganz interessant. Und die Headline aus deutscher Sicht ist natürlich Gesa Felicitas Krause, die 21 Monate nach ihrem letzten Hindernisrennen ein richtig gutes Comeback gefeiert hat, Platz 3 sicher und Olympianorm gesichert, 9 Minuten 16, 24, fast ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Lola, also hier wieder zurück auf internationalem, jetzt hätte ich fast Parkett gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau, das ist auf jeden Fall so das Prägende. Ansonsten haben wir auch Sam Parsons, der unterwegs war, hat da eine Freiluftbestzeit aufgestellt. Wenn ich jetzt so die deutschen Ergebnisse überblicke, Potier mit 2,12 Meter, das kennt ich auf jeden Fall besser im Hochsprung. Bokanen Ditabera ist in Xiamen beim ersten Meeting in Salto Nullo gelungen, oder quasi musste er erleiden, quasi jetzt nur 5,42 Meter die Einstiegshöhe, also da ist noch ein bisschen Steigerungsbedarf. Und unser lieber guter Freund Amo Duplantis hat die 6,25 Meter angegriffen, hat das allerdings knapp nicht geschafft, das heißt, können diese Woche mal keinen Weltrekord, zumindest nicht im Rahmen der Diamond League, ansprechen. Er hat mit 6 Metern natürlich trotzdem diesen Wettbewerb gewonnen, aber es gibt einen Rekord über die Meilendistanz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schaue mal gerade nach. Genau, hier habe ich ihn. Und zwar über das Straßenformat der Meile bei den Männern, Emmanuel Vagnoni. Das ist natürlich keine olympische Distanz, aber bei den Road to Records 2024 jetzt in Herzogenaurach auf dieser Adidas-Zentrale da gelaufen worden. 3:54.56, also es vergeht keine Woche ohne Bestmarke in der Leichtathletik. Da gehen die Großereignisse, die ja echt nicht mehr lange hin sind, langsam so richtig ja, unter die Haut. Bei den ganzen Bestmarken, die wir schon gesehen haben, Rom ist ja nicht mehr allzu lange hin, die Europameisterschaften, also läuft bisher.
Läuft ganz gut, ja. Es geht in die richtige Richtung. Aber wenn du jetzt vielleicht auch als unser, naja, Leichtathletikbeauftragter gerade auf den generellen Zustand der deutschen Leichtathletik schaust, kurz vor Olympia, hast du eher ein gutes Gefühl oder guckst du mit gemischten Gefühlen aktuell darauf?
Also ich würde jetzt nicht von mannschaftlicher Geschlossenheit sprechen, sondern wieder mal von Einzelleistungen. Gut, das ist in der Einzelsportart jetzt auch kein Wunder, aber ja, weiß ich nicht. Es gibt so Leuchttürme, die rausragen. Also ich glaube, Gesa Krause in Topform ist wieder zurück. Wenn wir Leo Neugebauer, kann sicherlich auch um eine Zehnkampfmedaille mitkämpfen. Sonst haben wir natürlich viele Disziplinen, die vielleicht nicht mehr ganz so hervorragend sind, wie es in den letzten Jahren war. Gerade wenn wir den Speerwurf der Männer uns anschauen, wo die ganzen Alten jetzt versuchen, wieder anzugreifen, es aber irgendwie aufgrund ihrer Verletzungshistorie nicht so wirklich schaffen. Im Sprintbereich ist es einfach Wahnsinn, dass, keine Ahnung, ich glaube, die deutsche Norm über die 100 Meter für Olympia liegt geführt oder die Norm der internationalen liegt, glaube ich, bei 10-0. Das wäre schon deutscher Rekord. Also da, es gibt natürlich Disziplinen, wo wir international einfach nicht rankommen. Aber gerade über die langen Distanzen, wir haben ja bei den Europameisterschaften in München einen guten Marathonlauf auch gehabt. Amanal Petros ist ja auch deutschen Rekord über 10 Kilometer jetzt wieder gelaufen oder zumindest, nee, ist knapp nicht gelaufen. So rum, das war auch in Herzogenaurach. Also ich glaube, wir haben viele Disziplinen, wo wir in den letzten Jahren nicht so gut drauf waren, wo es jetzt besser läuft als sonst. Vielleicht ist da so ein kleiner Change drin. Aber ansonsten guter Durchschnitt vielleicht, was den Optimismusgrad angeht.
Das reicht für mich absolut. Das reicht mir schon für mich schon als Meldung. Ja, genau. Es ist auch schwer, da, glaube ich, ein einheitliches Bild im Kopf zu schaffen, weil du schon sagtest, es geht eben vor allem in den meisten Sportarten auch um Einzelleistungen. Dementsprechend, das jetzt in ein Kollektiv.
Tagesform.
Genau, Tagesform spielt da sowieso immer mit rein. Ist sehr schwierig. Aber wenn du nichts mehr zur Leichtathletik hast, würde ich kurz vor der Pause natürlich nochmal auf den Tennis gucken, weil da geht es natürlich aktuell auch wieder hoch her. Es steht das nächste Masters an, aktuell in Madrid. ATP und WTA gleichzeitig natürlich, ganz traditionell und direkt, ja, verschiedene Meldungen müssen wir hier ansprechen. Zum einen konnte Rafa Nadal mal wieder bei einem Masters-Turnier einen Sieg einfahren nach der längeren Verletzungspause. Und das auch doch
so gegen einen. So viel zum Thema letztes Spiel letzte Woche, ne?
Genau. Und das auch gegen einen starken Gegner, ne? Gegen die Nummer 11 der Welt einfach mal eben. Gegen Alex de Minaur, den Australier ist er, glaube ich. Und Rafa Nadal, mittlerweile jetzt zurückgefallen außerhalb der Top 500 der Welt, spielt sich jetzt mit diesem Sieg schon in die Top 400 der Welt, trifft heute auf Kachin, glaube ich, in Runde 3. Das lässt sich doch sehen, es geht in die richtige Richtung und wir drücken da natürlich nur fleißig die Daumen, dass ja diese Herausforderungen da wieder in die Spitze der Welt zu kommen, auch tatsächlich an Nadal am Ende geht, weil das kann man ihm natürlich nur wünschen jetzt vor den nächsten Highlights dieses Jahres. Aber auch aus deutscher Sicht sieht das Ganze relativ ordentlich aus. Wir haben 3 Deutsche in Runde 3 gehabt. Daniel Altmaier leider gegen Hubert Hurkacz ausgeschieden. Knapp mit 4-6, 6-7. Dafür haben wir aber Alexander Zverev und auch Jan-Lennard Struff tatsächlich im Achtelfinale. Zverev schlägt Shapovalov, den Kanadier, mit 6-4, 7-5. Und Struff Humbert, den Franzosen, mit 7-5, 6-4. Bei Struff die Besonderheit ist auch, dass er jetzt übrigens seit 6 Spielen keinen Satz verloren hat. Der Mann ist wirklich in der Blütezeit seiner Karriere, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und das mit 33, 34 Jahren. Und ja, jetzt geht's gegen Carlos Alcaraz. Das heißt, jetzt kann er sich gegen die absolute Weltspitze präsentieren. Das werden auf jeden Fall richtige Hammerspiele. Während Zverev jetzt im Achtelfinale noch ein relativ gutes Los für ihn bekommen hat mit Cirundolo aus Argentinien.
Da müssen sich die Damen noch ein bisschen strecken, um da übers Jahr hinaus in der Breite vorne mitspielen zu können, ne?
Ja, das stimmt. Du sprichst schon an. Leider in Runde 3 und im Achtelfinale auch keine Frau mehr dabei. Aus Deutschland in Runde 2 war die Einzelkämpferin Tatjana Maria mal wieder am Start, die ja wieder etwas mit Positivem heraussticht, wieder einen Sieg einfangen konnte, aber gegen Azarenka da wieder 3-6, 1-6 leider chancenlos war. Sieht das Achtelfinale jetzt aber wie folgt aus. Eine Swiatek ist noch dabei, eine Sakkari ist noch dabei, eine Kokogoff ist noch dabei, Jabeur ist noch dabei, Rybakina ist noch dabei und Sabalenka ist noch dabei. Also die Größten der Größten sind immer noch im Feld dabei und ja, da geht es auf jeden Fall in dieser Woche ordentlich nochmal weiter.
Genau, und im Doppelfeld, bei den Herren geht es jetzt quasi morgen erst los. Krawitz, Pütz als Doppel mit dabei, außerdem Mies und Hassan jeweils mit ihren Partnern im Feld dabei. Bei den Damen ist Laura Siegemund mit Krejcikova im Achtelfinale, wird er heute also um den Viertelfinaleinzug spielen. Also im Hinblick auf die nächsten großen Turniere, und da steht ja mit Rom direkt das nächste Masters an, kann man auf jeden Fall durchaus da mal einen Blick drauf werfen, wie sich die Deutschen da so schlagen. Und dann ist es ja in einem Monat schon soweit, wenn dann die French Open beginnen.
So ist es, genau. Das geht jetzt wirklich hoch her. Und man kann es nur hoffen, aber es scheint wirklich so, als wäre Rafa Nadal pünktlich bei dem großen Turnier vor den French Open fit wieder. Also pünktlich wie die Maurer, wie man so schön sagt.
Sehr gut. Und pünktlich wie die Maurer machen wir jetzt auch Pause. Und danach geht's weiter mit Darts, Snooker, Radsport und Motorsport im nächsten Take. Bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im dritten Take. Zuerst mit Darts und Snooker, Benny. Liebend gerne würde ich dir jetzt sofort schon von der Premier League of Darts berichten. Ich finde allerdings, Rolf Kalb und die Snooker-WM haben Vorrecht. Deswegen bitte ein Update aus dem Crucible Theater in Sheffield.
Ja, gar kein Problem. Und du hast natürlich absolut recht. Da geht es nämlich jetzt wirklich in die heiße Phase. Am Sonntag findet ja dann schon das Finale statt ab 14 Uhr. Und davor muss noch einiges passieren, weil erst zwei Viertelfinals stehen fest. Und diese sind jetzt David Gilbert gegen Stephen Maguire und Judd Trump, einer der Favoriten natürlich aktuell, gegen den Waliser Jack Jones. Ja, Zweitrundenpartien haben wir aber auch noch zuhauf, denn unter anderem muss Ronnie O'Sullivan noch durch die zweite Runde kommen. Er führt gerade 10-6 gegen Ryan Day. Es geht bis 13 in Runde 2. Das heißt, da ist die Messe noch nicht gelesen, wie man so schön sagt. Kyron Wilson führt gegen Joe O'Connor mit 10-6. Joe O'Connor, der in Runde 1 ja übrigens Mark Selby schlagen konnte, auch eine kleine Überraschung da. Stuart Bingham führt gerade 9-7 gegen Jack Lysowski und Mark Allen führt gegen den Routinier John Higgins ebenfalls mit 9-7. Und ja, es sind ja auch schon einige Favoriten ausgeschieden, beziehungsweise große Namen ausgeschieden. Ding Junhui zum Beispiel, der Chinese, der erste Chinese, der tatsächlich in England auch großen Erfolg im Snooker hatte, geht mit 9-10 im Decider gegen Jack Lysowski raus. Mark Williams geht im Decider gegen Si Jiahui raus, den anderen Chinesen im Feld. Ja, und das sind so die großen Namen, die bisher schon draußen sind. Aber da können wir uns auf jeden Fall auch noch auf einiges freuen. Wie gesagt, die Viertelfinals stehen noch an, die zweiten Runden sind noch nicht zu Ende gespielt. Und die heiße Phase, also diese Woche habt ihr noch Zeit, tatsächlich Eurosport einzuschalten, um ja in diese heiße Phase mit einzusteigen und Rolf Kalb nochmal vom Mikro mitzubekommen, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine historische Sportwoche für Eurosport, für Fernsehdeutschland und für diese ganze Masse an Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren nachts um 22:30 durch den Fernseher scrollt und bei Sport 1 sieht, da laufen Sport 1 Sachen und dann sieht, der grüne Tisch ist bei Eurosport noch da und die Stimme dazu, die kennen wir, das gibt's nur noch diese Woche.
So ist es, genau. Und dann können wir eigentlich direkt den Übergang gerne zum Darts machen. Ich weiß nicht, willst du mit der Premier League beginnen? Weil ich meine, chronologisch war sie auch als erstes.
Genau, dann steigen wir direkt ein in der M&S Bank Arena in Liverpool am Donnerstagabend mit einem Sieg von Luke Littler im Finale gegen Rob Cross. Das sind dann zumindest doch ein überraschender Name im Finale. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass Rob Cross dann nochmal ein bisschen ranspringt. Wir gucken uns gleich die Tabellenstände nochmal an. Im Halbfinale nämlich nicht nur Rob Cross, sondern auch Nathan Aspinall, der sich in den vergangenen Wochen ja richtig gut gezeigt hatte. Das letzte Turnier Nummer 12 ja gewonnen hatte. Der ist im Halbfinale nur knapp gegen Luke Littler ausgeschieden, 6-5, und in der ersten Runde bereits ihr Spiel verloren hatten Gervin Price, Luke Humphries, in Klammern natürlich Peter White und auch Michael Smith, der in der Tabelle noch so ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht noch in die Playoffs zu kommen, muss sich allerdings gehörig strecken. Wir schauen einmal auf die Punkte. Luke Littler 31, Luke Humphries 26, Espinel 25, Van Gerven 24. Da wäre der Cut für das Playoff-Turnier. Und dann Michael Smith 4 Punkte dahinter. Michael Van Gerven wohlgemerkt hat 4 Abende gewonnen. Michael Smith erst einen 4 Punkte Unterschied. Also da muss auf jeden Fall ein Abendsieg her für Michael Smith. Dahinter Rob Cross, Gervin Price und Peter White vor allem weiterhin abgeschlagen. Das wird also nichts. Diese Woche geht es dann in Leeds weiter, danach die Woche Sheffield. Und dann ist nämlich schon die Halbfinal- und Final-Session am 23. Mai in der O2 in London. Also so viel Zeit ist nicht mehr. Da muss Michael Smith langsam ja, grüne Äste finden, um sich nochmal hoch angeln zu können.
So ist es, genau. Da muss noch einiges getan werden. Und ja, in dieser Woche stand natürlich auch wieder am Wochenende einiges an Darts an, und zwar in Graz, beziehungsweise in Premstetten, ein Vorort von Graz. Dort fand nämlich die Austrian Darts Open statt und das auch wieder mit reger deutscher Beteiligung. Am Ende konnte aber tatsächlich Luke Littler seinen nächsten European Tour Titel einfahren mit 8:4 gegen Joe Cullen. Sonst Michael van Gerven tatsächlich mal wieder frühzeitig ausgeschieden, konnte auch tatsächlich spielerisch nicht sonderlich überzeugen, beißt sich im Achtelfinale gegen Peter Wright mit 6:4 durch, mit einem Average knapp über die 90er-Marke, um dann gegen Ross Smith mit 1:6 im Viertelfinale zu verlieren. Also hat da, glaube ich, ordentlich gerade was dran zu nagen in seiner Form. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich war das, weil Gervin Price kurz vor Turnierbeginn abgesagt hat, Daniel Klose als Nachrücker in Runde 2 bereits antreten konnte. Der war für das Turnier überhaupt nicht qualifiziert, ist knapp davor gescheitert und als Nachrücker Nummer 1 durfte er dann in Runde 2 starten und konnte dort tatsächlich Andrew Gilding mit 6:2 schlagen, was ein ultra wichtiger Sieg für ihn war im Kampf um den Tourcard-Erhalt und auch natürlich im Kampf um die Weltmeisterschaft. Weil da hat er sich aktuell jetzt auf einen direkten Weltmeisterschaftsplatz vorgekämpft durch diesen Sieg, ist da dann leider gegen Ross Smith ausgeschieden im Achtelfinale, aber dennoch 4.000 Pfund für die Rangliste, die unfassbar wichtig sind. Aber der Mann aus deutscher Sicht war an diesem Wochenende mal wieder, muss man ja sagen, Martin Schindler, der sich bis ins Viertelfinale, also wieder bis in die letzte Session vorkämpfte. Johnny Clayton im Achtelfinale schlug zuvor wieder einen dezimierten Ricardo Petrezko schlug, der aktuell wirklich leider nicht in Form ist. Für Martin Schindler ging es dann leider im Decider gegen Stephen Bunting im Viertelfinale mit 5:6 raus. Dennoch natürlich ein Top-Ergebnis. Die Besonderheit war, glaube ich, auch, dass das erste Mal überhaupt die Austrian Darts Open ohne Menzo Suljovic stattfand, weil der sich eben spielerisch einfach nicht qualifizieren konnte, leistungstechnisch. Das war auch, glaube ich, für viele Österreicher dort eine sehr traurige Nachricht. Aber so viel erstmal zu den Austrian Darts Open. Die European Tour macht gerade richtig Spaß, auch aus deutscher Sicht natürlich, aber generell. Und da machen wir dann hoffentlich in der nächsten Woche genau daran weiter.
Genau, das tun wir auf jeden Fall und kommen jetzt zum Radsport, wo es der doch interessante Terminlagen gibt. In dieser Woche auf jeden Fall Einschaltbefehl für den Mittwoch, den ganzen Tag im hr-Fernsehen Eschborn-Frankfurt gucken. Das traditionelle Rennen am 1. Mai rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Name gerade ist, das wechselt ja auch alle 2 Jahre. Und dann am 4. Mai, das könnt ihr euch noch viel dicker in den Kalender anstreichen, weil der Strich wird 3 Wochen lang andauern. Am 4. Mai, also diese Woche, startet der Giro d'Italia, die erste Grand Tour des Jahres, Benny, und du bist sogar auch schon hyped.
Ja, ich nehme mir ja jedes Jahr aufs Neue wieder vor, in den Radsport ein wenig einzusteigen. Vielleicht schaffe ich es ja zeitlich jetzt. Es ist im Kalender dick angestrichen, um zumindest sich schon mal, wie du schon richtig sagtest, die neuen Teamnamen auch zu merken und so weiter und sich da überhaupt reinzudenken. Kurz vor der Tour de France, die steht ja natürlich auch noch an, um sich da dann vielleicht ein bisschen tiefer einzugraben. Wir schauen mal, was die Zeit so hergibt.
Ja, wir schauen mal, was wird, um das ein erstes Mal heute unterzubringen. Ja, genau, den Teamnamen Bora Hansgrohe musst du auf jeden Fall schon mal nicht neu lernen. Da hat sich nicht viel im Vergleich zum letzten Jahr geändert und ist ja auch mit zahlreichen deutschen Hoffnungen gespickt. In dieser Woche kann ich euch eigentlich nur von der Tour de Romandie berichten. In der Schweiz gehört natürlich auch zur World Tour. Da waren erfolgreich unter anderem aus dem Team Bora Hansgrohe Alexander Vlasov, der ist der Zweiter geworden. Der Sieger der Rundfahrt kommt aus Spanien und heißt Carlos Rodriguez. Allerdings auf Platz 3 ein Durchbruch von einem Deutschen auf dem internationalen Radsport Parkett, da ist es wieder. Nach 150,8 Kilometern auf der Schlussetappe ist er mit dem Hauptfeld ins Ziel gerollt und hat sich Platz 3 bei der Tour de Romandie gesichert. Die Rede ist von Florian Lipowitz, einem ehemaligen Biathleten, der als Schüler schon mal deutscher Meister oder eben im Schülerbereich richtig gut dabei war im Biathlon, den Sprung zum Radsport geschafft hat. Aber wir kennen es ja von Bora Hansgrohe, das Team ist ja gespickt mit Quereinsteigern. Vorher vielleicht die gute Nachricht für Lipowitz. Er wird zum einen beim Giro d'Italia am Start sein. Das heißt, Benny, du wirst ihn im Fernsehen am Wochenende schon sehen. Und er hat gleich eine Vertragsverlängerung bis Ende 2025 bekommen. Aber jetzt natürlich die Frage an dich. Neben Anton Palzer im Team Bora Hansgrohe, der schon eine Karriere als Skibergsteiger hinter sich hat, wer ist denn der dritte und prominenteste Quereinsteiger im Radsport?
Oh Gott. Die Frage kann ich dir gar nicht beantworten, aber auf jeden Fall scheint die Sportart auf jeden Fall wie gemacht zu sein für Quereinsteiger.
Und wenn ich dir sage Primoz Roglic, was war der vorher?
Sagen Sie es mir.
Skispringer. Er war Skispringer.
Stimmt.
Also ein Skispringer, ein Biathlet und ein Skibergsteiger sind da jetzt unterwegs bei Bora Hansgrohe.
Wahnsinn, ja. Ja, das sieht man. Also vielleicht, wenn ihr gerade in irgendeiner Weise noch eine Sportart sucht, vielleicht versucht ihr euch mal im Radsport.
Nichts vielleicht gegen den Radsport.
Nee, nichts gegen den Radsport, aber vielleicht klappt das ja noch.
Ja, großartig. Genau, wir freuen uns also auf Mittwoch und dann vor allem auf den Start des Giro am Samstag. Das kleine Radsport-Update an dieser Stelle und dann machen wir weiter mit dem Motorsport. Auch da nicht viel passiert. Ich kann euch herzlich empfehlen, mal die Best-ofs des MotoGP-Wochenendes in Jerez nahezulegen. Also wem es genauso geht wie uns. Letzte Woche haben wir lange drüber gesprochen, dass die Formel 1 uns nicht mehr bekommt und dass wir packendes Racing sehen wollen. Bitte schaut euch die MotoGP-Highlights, die Reels auf dem Sky-Insta-Account an oder wo auch immer, ist mir egal. Aber unfassbares Racing, was die da liefern. Drei Fahrer stürzen unabhängig voneinander in der gleichen Kurve. Es gibt rundenlange Battles, wo die hauchdünnen ja sowohl nur über dem Asphalt als auch direkt neben dem Nachbarn dann fahren. Das ist absoluter Wahnsinn, was die Jungs da auf zwei Rädern abliefern. Kann ich auf jeden Fall nur groß, groß empfehlen. Formel 1 geht nächste Woche weiter. Da gab es allerdings auch Neuigkeiten, Betty.
In der Formel 1, ganz genau. Denn wir können uns ja ab 2026 auf den Rennstall Audi, also auf einen deutschen Rennstall in der Formel 1 freuen. Und da soll jetzt auch der aktuell einzig deutsche Fahrer dann im Rennstall starten. Nämlich, es geht um Nico Hülkenberg, aktuell bei Haas unter Vertrag, wechselt nach Saisonende zum Team Sauber. Und daraus wird dann eben 2026 der Rennstall Audi. Und es scheint ja durchaus Riesenambitionen da in Ingolstadt zu geben. Ich habe auch schon gelesen, Carlos Sainz soll da ein ordentlicher Vertrag vorgesetzt worden sein aus Ingolstadt. Was wartet denn da gerade auf uns? Also, kommt da tatsächlich ein Team, was nicht nur Ambitionen hat im Sinne von, was weiß ich, lange Zeit Alpha Tauri jetzt oder Haas, sondern da soll es richtig oben mit einhergehen oder was?
Ja, auf jeden Fall. Und dass die Gelegenheit natürlich eine gute ist, das ist selbsterklärend. 2026 neues Reglement in der Formel 1. 50% der Motorleistung soll dann elektrisch generiert werden, 100% nachhaltiger Kraftstoff. Da kann sich kein Team der jetzigen darauf ausruhen, was man aktuell so als gutes System vielleicht aufgebaut hat. Danach muss man eben noch alles neu machen. Nächstes Jahr Hülkenberg im Sauber und das wird dann zum Audi-Werksteam. Und mal gucken, was das Team von Andy Seidel dann zunächst als zweiten Fahrer engagiert. Carlos Sainz hat ja Stand jetzt keinen Vertrag für nächstes Jahr und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was das ab 2026 wird. Vielleicht ja auch wieder ein Tick spannender. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zukunft dort bringt. Es ist ja auch bei Red Bull so ein bisschen wieder was aufgekommen diese Woche, nämlich dass Adrian Newey, das Mastermind, der lebende Notizblock, der quasi für die Aerodynamik unter anderem des Autos zuständig ist, dass der wohl bei Red Bull auch vor einem Absprung steht, unter anderem auch beeinflusst durch diese Affäre rund um Teamchef Christian Horner. Also auch das wird natürlich spannend, ob jetzt Newey da auch abdankt. Er ist seit 2006 bei Red Bull, ist natürlich maßgeblich auch an den WM-Titeln von Sebastian Vettel damals beteiligt gewesen. Mal gucken, was daraus wird. Also in der Formel 1 ist auf jeden Fall auch abseits der Strecke eigentlich wie immer genug zu bieten. Das nächste Rennen an diesem Wochenende ist dann in Miami rund ums Hard Rock Stadium. Ich kann euch noch sagen, dass der DTM-Saisonauftakt in Oschersleben stattfand. Auch sehr, sehr kurios. Marco Wittmann ist zwischenzeitlich gab es eine Rennunterbrechung. Er ist der Einzige gewesen, der in die Box gefahren ist und davon profitieren konnte. Am Ende ist sein Auto selber noch in die Luft gegangen oder jedenfalls konnte er nicht weiterfahren. Jack Aitken, auch ein Name, den wir aus der Formel 1 kennen, hat das erste Rennen dort in Oschersleben gewonnen. Genau, dann sind wir hiermit am Ende des Takes und melden uns nach der Werbung wieder mit Basketball, Handball und nachher auch noch dem Fußball. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai. Ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Basketball und zwar dem Triumph der Chemnitz 99ers im Europe Cup. Man verlor das Rückspiel gegen Başakşehir Kolej, aber nach Hin- und Rückspiel 179-180 große Feierstimmung in Sachsen, Benny.
Ja, eine Wahnsinnsgeschichte, genau. Die Niners Chemnitz, generell ja für mich, wie gesagt, neben Rasterfechter, das Überraschungsteam in dieser Saison, holen jetzt tatsächlich damit auch den FIBO Europe Cup. Du hast schon gesagt, danke für die Aussprache des Gegners. Ja, und da geht's jetzt natürlich richtig hoch her. Das ist eine große Sache für die Sachsen, die am Ende jetzt, ja, doch zumindest relativ deutlich am Ende mit 10 Punkte Abstand das Spiel für sich entscheiden konnten. Unter anderem holte Kasa Kajami Keen 29 Punkte und wurde zum MVP, einer der wichtigsten Männer ja natürlich auch im Kampf um die Playoffs oder um den Titel jetzt in der BBL, wo es ja auch hoch hergeht. Also eine tolle Geschichte, auch in gewisser Weise ein kleiner, doch ein kleiner Lichtblick auch international, ne? Nach einer Saison, die ja doch durchaus gemischt ablief dort.
Ja, gerade in der Euroleague lief ja gar nichts rund. Da vielleicht ein kleines Update, die Bayern und Berlin ja nicht mehr mit dabei. Barcelona, Piräus, Monaco, Istanbul, Athen, Tel Aviv. Und das sind drei Best-of-Five-Playoff-Serien, in denen es noch 1-1 steht. Real Madrid sieht kurz vor dem Einzug in der nächsten Runde aus. Ja, ansonsten ist ja international im Basketball wirklich nicht mehr viel los. Von daher dicke Gratulation auf jeden Fall dahin. Das ist mehr als verdient und auf jeden Fall auch schön für den deutschen Basketball. Und ich denke, wenn wir uns auf die Liga mal kurz einlassen vom vergangenen Wochenende. Hast du ja schon gesagt, die Chemnitz 99ers haben vielleicht auch ja, ordentlich gefeiert, oder? Wie lief das Spiel gegen Ludwigsburg?
Genau, gegen die MHP-Riesen gab es am Ende eine Niederlage. Ich weiß nicht, sicherlich haben die viel gefeiert, aber am Ende, es war ja auch immerhin eine knappe Niederlage, 93-96 hieß es da, glaube ich. 93-96, genau. Aber immerhin waren die Niners im Kampf um Platz 1 aktuell nicht das einzige Team, was da federn lassen musste. Denn auch Alba Berlin musste übrigens die erste Niederlage seit Februar hinnehmen. Das war natürlich bitter gegen die Basketball-Löwen aus Braunschweig mit 81-90. Die wiederum, ja, die konnten sich mit dem Sieg noch ein größeres Puffer in Richtung Abstiegskampf sichern und sind da jetzt so gut wie raus. Das ist auf jeden Fall für Braunschweig ein wichtiger Sieg gewesen, für Alba und für Chemnitz. Bedeutet das natürlich, dass man die Tabellenspitze jetzt ein wenig an die Bayern verliert, die nämlich tatsächlich einen Sieg einfahren konnten und damit Platz 1 festigen. Am Ende war es ein, Moment, ich habe es jetzt gerade eben
92-73 gegen die Tigers Tübingen.
Genau, vielen Dank. Unser Team.
Die Tabellenletzter und der wahrscheinlich wieder absteigen wird, ja.
Richtig, genau, danach sieht es ganz aus. Rasterfechter wiederum verlor zum Beispiel 87-89 gegen Würzburg. Und auch die BG Göttingen musste gegen Bamberg eine Niederlage hinnehmen mit 76-85. Genau, da können wir ja nochmal kurz auf die Tabelle schauen, was der Abstiegskampf gerade hergibt. die Tigers sehr abgeschlagen auf Rang 18, jetzt nur 6 Siege bisher und dahinter direkt Crailsheim mit 7 Siegen. Aber da ist für Heidelberg, für Rostock, für die BG oder auch für die Syntenics, für den mitteldeutschen BC, da ist die Messe auch noch nicht gelesen im Abstiegskampf. Ne? Auch da der 13. Platz mit den Syntenics ist dann nur 2 Siege entfernt vom 17. Platz. Also ja, da geht es auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung.
Aus Göttinger Sicht würde ich da Magenschmerzen bekommen, wenn ich nicht wüsste, dass es nur noch 4 Spieltage zu spielen
genau,
sind. Ansonsten könnte man da auch nochmal ordentlich unten reinrutschen. Und ansonsten werden es natürlich auch spannende Playoffs werden. München, Berlin, Chemnitz und Ulm natürlich da die Top-Favoriten. Mal gucken, was deine Jungs aus Vecht da noch machen. Bonn muss über die Play-Ins reingehen. Also das ist auf jeden Fall ordentlich spannend, gerade im Basketball. Und da muss man auf jeden Fall auch mal vielleicht die ein oder andere Stunde rein investieren. Wir haben ja sonst nichts zu gucken. Von daher
so ist es.
Kann man das gerne machen. Das ja immerhin zu ganz netten Zeiten. Nicht ganz so nette Zeiten hat die NBA. Auch da stehen die Conference-Viertelfinals gerade an. Ich kann euch einmal einen Schnelldurchlauf geben, wie es in den Serien steht. Oklahoma gegen New Orleans 3-0. Denver Nuggets gegen die Lakers, da scheint es wohl so auszusehen, dass die Lakers schon den Abschied antreten. Denver Nuggets führen nämlich 3-1. Minnesota gegen Phoenix ist auch eine klare Sache, da steht es 4-0, die sind schon durch. Clippers gegen Mavericks und das ist natürlich sehr, sehr spannend, denn da steht es 2-2. Also gerade für die traditionell in Deutschland ja vielen vorherrschenden Dallas Mavericks-Fans sicherlich eine spannende Ausgangsgelegenheit. Wer da reinschauen möchte, Donnerstag 4 Uhr und Samstag 3.30 Uhr sind die nächsten Spiele in dieser Serie. Boston Celtics gegen Miami Heat, so klassische Playoff-Mannschaften, wie ich finde, mit meinem begrenzten Basketballwissen. 2-1, New York Knicks gegen Philadelphia 3-1, Milwaukee gegen Indiana Pacers 1-3, Cleveland gegen Orlando, ebenfalls spannend, 2-2. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Spannung drin und ich drücke jetzt mal die Daumen, dass da gerade auch unsere deutschen Jungs nochmal bisschen vorweg gehen und dann vielleicht die ein oder andere Serie noch umreißen.
Das wäre auf jeden Fall sehr erfreulich und ich würde sagen, wir gehen damit direkt auch in die HBL zum Handball, wo es auch tatsächlich oben nicht minder spannend wird und da scheint jetzt der erste Schritt in Richtung Meisterschaft für den SC Magdeburg auszusehen. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an...
Und wer ist schuld, Benni?
Ja, und wer ist schuld? Richtig. Es ist am Ende die MT Melsung, die eine nicht nur eine sensationelle Saison von sich aus schon hier erfährt bisher. Und gerade mit diesem Sieg übrigens gegen die Füchse Berlin, diesen 5. Platz nochmal stabilisiert. Das ist so geil eigentlich. Der SC Magdeburg gewinnt eben auch die Partie an diesem Wochenende. Am Ende ist es nämlich ein Moment. Sie spielen in dieser Woche sogar noch, weil die Besonderheit ist ja sogar, dass die Füchse Berlin sogar 2 Spiele mehr noch gerade aktuell auf dem Konto haben als Magdeburg und die Füchse sind dennoch nur auf Rang 2 am Ende zu finden, David.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, 2 Spiele mehr, jetzt gleiche Punktzahl. Magdeburg wird gegen Balingen spielen, noch ein Nachholspiel, das ist dann erst im Mai, das hat mit den internationalen Wettbewerben zu tun. Das ist alles nichts, was da jetzt groß vor Probleme stellen dürfte, die Sachsen-Anhaltiner, um ihre nächste Meisterschaft einzufahren. Für die Füchse natürlich ein herber Rückschlag, aber gegen Melsung hat man schon früh auch so das Mental Game verloren. Adam Moraski hat 2 der ersten 5 Bälle direkt rausgeholt, der Torhüter der MT, also die Füchse gleich so ein bisschen in Zweifeln gebracht und dann Hans Lindberg und Matthias Gitzel, da sagt Timo Kastening, schön, dass ihr so prominente Namen in der Mannschaft habt. Gut, das kann man in Melsungen ja auch immer sagen, das haben die auch, aber ich finde es einfach wirklich Wahnsinn. Ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen am Samstagabend, das war schon wirklich cool. Die andere hessische Mannschaft übrigens auch am Samstag, eben ja quasi Derby am Start gewesen, Gummersbach gegen Wetzlar. Klarer Sieg für Gummersbach, die übrigens direkt im Melsunger Nacken sitzen. Aber wie du hast es angesprochen, der Vorsprung jetzt 5 Punkte in der Tabelle. Das sieht sehr nach Europapokal aus in Melsungen.
Das sieht danach aus, genau. Du sagst es schon, die Teams dahinter. Gummersbach hat ein Spiel weniger, aber trotzdem 3 Siege weniger als Melsungen. Aber Gummersbach durchaus auch eine tolle Saison. Jetzt schon 6 Spiele übrigens in Folge wieder ungeschlagen. Ich glaube aber tatsächlich, der Abstand zu der MT auf Rang 5, das ist dann doch schon relativ deutlich. Das wird, glaube ich, schwer, da noch die MT einzuholen. Dementsprechend tolle Saison bisher auf jeden Fall von der MT. Wetzlar verliert zwar.
Wir schauen
zwar
uns vielleicht das Restprogramm einmal kurz an.
Genau, gerne.
Am Mittwoch geht es gegen Erlangen, das ist machbar. Dann gibt es am 17.05. das Derby, nochmal zu Hause gegen Wetzlar. Das ist natürlich immer vom anderen Stern. Da kann man aber sicherlich auch jedenfalls schon mal mit 2 Siegen planen. Das ist beim dritten Spiel genauso. Gegen Frisch auf Göppingen kann man auf jeden Fall mindestens mal einen Punkt holen. Und dann ist es am letzten Spieltag der THW Kiel, der nochmal in die Rotenbachhalle kommt. Das ist natürlich dann eine ordentliche Hausnummer, aber ich denke, das sollte auf jeden Fall reichen zum Einzug in die European League und das wäre doch endlich mal wieder Europapokalhandball in Kassel.
Wahnsinn. Ja, das wäre auf jeden Fall eine richtig tolle Geschichte. Aber sonst, ja, apropos Europapokal, wir haben ja auch noch was aus der Champions League zu berichten, David, oder? Denn da hat der THW Kiel am Ende leider klar in Montpellier verloren und die Final Four, die sehen da gerade nicht ganz so gut aus.
Naja, also das werden spannende Viertelfinal-Rückspiele, du sprichst es schon an. Kielce gegen Magdeburg 27-26, das kann man auf jeden Fall in eigener Halle noch umdrehen, aber Montpellier gegen Kiel 39-30 hat mich dann schon sehr überrascht. Am Donnerstag dauert das Rückspiel. Da bin ich wenig optimistisch, da bin ich ehrlich. Das sind 9 Punkte, die man erstmal aufholen muss im Handball. Das sieht man nicht allzu oft, aber wir drücken die Daumen und geben die Hoffnung nicht auch auf. Veszprém gegen Aalborg war ebenso spannend wie Kiel zu Magdeburg. Da stand 32-31 nach dem Hinspiel. Und ja, ebenso krass ist auch, dass PSG gegen Barcelona 22-30 untergeht. Also da gibt es zweimal sehr knapp und zweimal sehr deutlich im Viertelfinale der Champions League im Handball bei den Männern und im in der European League, da sieht es für die deutschen Mannschaften deutlich besser aus, deswegen kommen wir da doch drauf zu sprechen. Es gibt ein nicht deutsches Viertelfinale, Bukarest gegen Skjern aus Dänemark, auch da knapp 28-27, aber 3 deutsche Mannschaften sind da noch dabei. Sävehof verliert zu Hause gegen Flensburg-Handewitt 30-41, also das sollte für die Flensburger auf jeden Fall schon mal der sichere Halbfinaleinzug sein. Die Füchse Berlin zu Hause mit einem Unentschieden gegen Nantes, das ist Hochspannung im Rückspiel des Viertelfinals und die Rhein-Neckar-Löwen mit einem Heimsieg gegen Sporting Lissabon 32-29. Da bin ich jetzt einfach mal geneigt zu sagen, hoffentlich geht das gut bei der langen Auswärtsreise nach Portugal am Dienstagabend.
Ganz genau. Ja, da drücken wir auf jeden Fall ganz dolle die Daumen. Und ja, sonst wäre das, glaube ich, jetzt ist das ja auch schon in diesem Take. Es wartet natürlich noch etwas im Fußball auf uns. Du hast schon am Anfang angeteasert, David, in dieser Woche geht es los mit den Halbfinals in der Champions League. Wir können uns auf reichlich, auf jeden Fall Final-Sport freuen in den nächsten Wochen. Auch die Bundesliga oder die deutschen Ligen gehen ja auf die Finale gerade, kann man glaube ich schon langsam sagen. Und da gibt es auch einiges daraus zu berichten. Das hört ihr im nächsten Take. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Natürlich sprechen wir über die obersten 3 Ligen im deutschen Fußball, unter anderem auch aus Eigeninteresse, dann Europapokal-Vorschau auf die Viertelfinals. Wir sprechen nachher über den Frauenfußball. Die Meisterschaft von Inter Mailand können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Jetzt die zweite Mannschaft in Italien, die sich den zweiten Stern auf dem Trikot sichert. Kommt natürlich nicht an Juve ran, aber im Mailänder Stadtderby am Montag ein Sieg. Das heißt, beide Mannschaften hatten vorher 19 Meistertitel, jetzt hat Inter den 20. geholt. Benni, hast du da irgendwie so eine Favoritenlage? Was sagt dein Fußballherz eigentlich in Italien? Ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen.
Jetzt im Kampf um
irgendwie gerade auch im Mailänder Zirkus vielleicht, so eher Inter, eher AC. Hast du da so einen Favoriten?
Also ich bin immer eher auf Seite ACs gewesen, weil ich vor 15, 20 Jahren das ist schon bald 20 Jahre her, das ist Wahnsinn. Aber die Zeit mit Seedorf, mit Gattuso, mit Kaka und so weiter, genau, das Mailand habe ich immer noch im Kopf und irgendwie bevorzuge ich da schon ganz klar Milan, aber trotzdem einfach, es ist sinnbildlich für den aktuellen Fußball, dass Teams wie Inter Mailand und der AC jetzt plötzlich wieder im hohen internationalen Geschäft dabei ist. Ne? Plötzlich dominieren sie wieder diese Liga, die jahrelang Juventus Turin für sich entschieden hat. Teilweise sogar die Teams aus Rom schon noch davor Mailand gewesen in den letzten Jahren. Und in den letzten 2-3 Jahren hat sich das Blatt wieder gewendet und plötzlich sind ja die Mailänder Teams wieder ganz vorne mit dabei. Und das gibt mir ein bisschen Retro-Vibes.
Ja, wenn ich mich nicht irre, der 4. Meister im 4. Jahr, ne? Also letztes Jahr Neapel richtig gut unterwegs gewesen. Also das ist durchaus abwechslungsreiche Meisterschaft. Nach England gucken wir nachher noch. Liverpool hat ja die Meisterschaftsambitionen offensichtlich jetzt endgültig hingeworfen. Ansonsten gebe ich euch eine kleine Empfehlung an das chilenische Pokalspiel. Das ist sehr, sehr interessant. Habe ich auf dem Sportschau Instagram-Account gefunden, denn die müssen jetzt irgendwie per Schiff 34 Stunden pro Strecke anreisen, weil irgend so eine einsame Insel da im chilenischen Pokal dabei ist. Also guck da mal bitte nach, das ist auch sehr, sehr interessant. Dann kannst du nämlich schon mal vielleicht deine Einschätzung geben zu Patrick Herrmann, denn der hat angekündigt, seine Karriere zu beenden. Ich habe nochmal, wir haben zusammen eigentlich so seine Karriere nochmal Revue passieren lassen. Also das ist ja dann doch irgendwie einer, der hat so viel mitgemacht seit 2009 bei Borussia Mönchengladbach, 15 Jahre Vereinstreue gehen in diesem Sommer zu Ende.
Ganz genau, am Ende waren es ganze 344 Pflichtspiele, glaube ich, für Gladbach, 47 Tore darin. Ich erinnere mich auch noch daran, als er tatsächlich auch für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist in dieser wunderbaren Zeit um 2015 rum, als es für Gladbach ja so richtig bergauf ging nach Jahren der...
Das waren die Gnabry-Festspiele damals.
Die Gnabry-Festspiele, genau.
Gibraltar lässt grüßen.
Aber die Jahre, nachdem ja Gladbach jahrelang auch im Abstiegskampf stand, sich mit Platz 16 dann teilweise auch noch gerade so in der Bundesliga gerettet hat, und dann ging es eben los, unter anderem natürlich mit der Favre-Zeit auch, als es dann für Gladbach plötzlich in Höhen ging, wo es zuvor ja lange Zeit eben nicht war. Und Patrick Herrmann war einer dieser wichtigsten Leute in dieser Zeit. Und ja, von daher eine absolute Legende, auch obwohl er am Ende ja im höheren Alter nicht mehr so viel zum Zuge kam, auch in der Mannschaft, ist er dem Verein treu geblieben und passt damit irgendwie auch ganz gut ins Bild bei Gladbach, finde ich. Ich denke natürlich zum Beispiel auch an einen Toni Janschke, der ebenfalls ja, hätte er tatsächlich Spielpraxis sammeln wollen, gegen Ende der Karriere durchaus nochmal wechseln können. Aber das ist einfach bei solchen Spielern nicht passiert. Und deswegen eine tolle Geschichte für Gladbach, dass Patrick Herrmann auch in dieser Saison natürlich nochmal ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat.
Ja, so Benni, du bist der Schalker, ne? Welche Farben hat Schalke?
Blau und Weiß.
Welche Farben hat der größte Feindverein?
Der größte was?
Der Feindverein.
Schwarz-Gelb.
Der große Rivale.
Ja.
Ja. Und wo haben 31.034 in Schwarz-Gelb gekleidete Zuschauer am Wochenende richtig viel Freude in Nordrhein-Westfalen gehabt? Beim Aufstieg von Alemannia Aachen in die dritte Liga,
stimmt,
Junge.
Stimmt, natürlich, natürlich.
Endlich ist es realistisch und auf dem Papier feststehend.
Das war tatsächlich auch das Highlight wahrscheinlich in dieser Fußballwoche bei mir. Das natürlich hätte ich es wissen müssen in dem Moment. Aber das ist ja irre. Also mir sind ja auch in den letzten Wochen immer wieder die immer Reels durch die Timeline geflogen, wo sich dann auch in den Kommentaren Fans aus Fußballfans aus was weiß ich für Ländern, England, USA und sonst was, die Augen gerieben haben, als sie gehört haben, dass das ein Viertligist ist, der da in diesen Stadion spielt, in dieser Wahnsinns-Arena, im Tivoli, wie es ja heißt. Und ja, ich kann es kaum mehr erwarten, dass im Tivoli bald endlich wieder Drittliga-Fußball passiert. Endlich wieder Profifußball in Aachen. Ich glaube, das hat dieser Verein auch nur verdient.
Ja, richtig. Der rasende Aufstiegsreporter Luca Storms hat sich sicherlich auch gefreut. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall, ich habe Erik Meyer am Samstag schon gesagt, Erik, dann müssen wir uns nächstes Jahr mal im Stadion treffen. Arminia gegen Alemannia, da sind wir doch am Start.
Ist das geil. Ja, guck mal, da macht Drittliga-Fußball und Zweitliga-Fußball gerade wirklich teilweise sogar noch mehr Spaß als Erstliga-Fußball.
Die haben die Stadt mehr auseinandergenommen als Leverkusen.
Das stimmt.
Also was da vor dem Aachener Rathaus los war, ich glaube, Armin Laschet hatte Angst um sein altes Büro wahrscheinlich. Also das ist ja schon heftig. Die Zuschauer sind unser 12., 13. und 14. Mann, halte es da durch das Stadion nach dem Spiel. Also man hat zwar gegen Bocholt verloren, aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, über die wir sprechen mussten. Ja, um dann zu nicht so ganz erfreulichen Themen zu kommen, zu Schalke und Arminia. Wir fangen mit Arminia an. Freitag zu Hause gegen Lübeck, halbe Stunde in Überzahl. Man kann nicht mal 3 Punkte holen, nur 0-0. Also irgendwie habe ich vor 2 Wochen ja schon gesagt, der Klassenerhalt ist sicher. Ich bin mir da noch nicht sicher, weil hinten gewinnen alle, Halle erfolgreich. Duisburg kriegt irgendwie trotzdem noch was hin, obwohl sie quasi schon sicher abgestiegen sind. Waldhof Mannheim holt einen Punkt. Also ich gebe mich noch nicht zufrieden. Wir spielen nämlich noch gegen unter anderem Halle.
Ja, also 4 Punkte sind jetzt auch kein Polster, was in irgendeiner Weise beruhigend wäre. Ne? Natürlich, es sind jetzt 3 Spiele sind noch bei euch, richtig?
Ja.
Ja, das kann schon im Kampf nochmal ordentlich werden. Also da wird auf jeden Fall noch ein Sieg benötigt bei euch.
5. Elfmeter der Saison verschossen am Freitagabend.
Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Und dann auch noch gegen wen war es? Gegen Lübeck 0-0 am Ende, die ja selbst hinter euch stehen auch noch. Und die sind schon weg, ne? Die sind tatsächlich halt schon abgestiegen.
Jetzt noch Aue, Halle und 1860.
Ja, ganz genau.
Aue irgendwie knapp vorne
Halle,
drin.
Halle, direkter Konkurrent. Also entweder man holt gegen Halle nochmal ein Team mit in den Abstiegskampf und in den Konkurrenzkampf, indem man gegen Halle verliert. Oder man
das
holt.
Das wird übrigens das letzte Spiel von Fabian Klos in einer Ligapartie.
Ja,
weil er Wahnsinn. Hat sich eine Sperre abgeholt. Er wird wohl nicht in München spielen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das auch noch, ja. Aber auf jeden Fall, ja, der Abstiegskampf scheint da noch ziemlich spannend zu sein. Waldhof Mannheim auch nur knapp über der Linie aktuell. Wenn man so will, ist 1860 auch nicht ganz raus, die ja auch nur ein Punkt vor Arminia sind. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend im Aufstiegskampf wiederum. Ja, kann man sich auf Ulm in der zweiten Liga freuen. Das kann mir auch keiner erzählen irgendwie. Aber ja, auch das sind Geschichten, die dritte Liga eben immer wieder schreibt. Irgendein Team, was man noch nie in der zweiten Liga gesehen hat, plötzlich im Aufstiegskampf mit dabei. Ja,
2000, Bundesliga ist Ulm.
Ja, aber das Ding ist 24 Jahre her, David.
So, und Preußen-Münster in die Relegation. 2 Aufsteiger.
Wahnsinn.
Ja. Dazwischen so ein gekünsteltes Stadion aus Regensburg. Aber Ulm und Münster wäre natürlich absurd. Naja, wir gucken mal, was die beiden Aufsteiger machen. Springen in Liga 2. Dort haben wir natürlich auch reichliche Ergebnisse. Freitag Hertha gegen Hannover 1-1. St. Pauli gegen Rostock 1-0. Damit erobern sie sich die Tabellenspitze zurück. Am Samstag Paderborn gegen Elversberg 3-1. Kiel gegen Kaiserslautern, die Funkelelf mit einem wichtigen Sieg beim dann nicht mehr Tabellenführer. Wahnsinn auf jeden Fall hier. Kaiserslautern springt auf 15, Kiel fällt auf 2 zurück. Der HSV gewinnt in Braunschweig und das war auch bitter nötig. 0-4, kommt für den Aufstieg allerdings wahrscheinlich zu spät. Am Sonntag Magdeburg-Osnabrück 1-1. Koshinot holt mal wieder einen Punkt ganz unten. Nürnberg-Karlsruhe 0-1. Wien-Wiesbaden. So eine Stimmung gab es in der Brita Arena seit dem Relegationsspiel gegen Arminia nicht mehr. 3-5 gegen Greuther Fürth. Ist am Ende fast egal, weil Wiesbaden jetzt auf dem Relegationsplatz steht. Dazu gerne deine Einschätzung, was mit Wiesbaden los ist, weil der Verein ist gefühlt ganz Fußball-Deutschland komplett egal. Und ja, dann kannst du zu Schalke gegen Düsseldorf kommen.
Ja, Wiesbaden, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja erstens nach dem 3-1-Sieg von Kaiserslautern aus dem Nichts. Ne? Ich habe erstmal schon wieder ein bisschen Puls, weil
ich lehne mich mal zurück.
Genau, wenn man die Gazetten der deutschen Zeitungen kurz vor diesem Spieltag durchgelesen hat, dann klang das so, Friedhelm Funkel ist das Problem bei Kaiserslautern und mit Friedhelm Funkel wird es in die dritte Liga gehen. So klang der Tenor, dann holen die plötzlich diesen Sieg am Samstagmittag gegen Holstein Kiel, gegen ein Team, was für mich auch schon fast aufgestiegen ist, weil die leistungstechnisch gerade gegen jeden eigentlich top performen und dann verlieren sie gegen Kaiserslautern und Friedhelm Funkel. Und dann, dann holt Schalke eben dieses 1-1 im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Also, das muss man wirklich sagen, im Aufstiegskampf haben die Teams im Abstiegskampf auf jeden Fall den Teams im Kampf um den Aufstieg ordentlich eingeheizt an diesem Wochenende. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Schalke holt einen starken Punkt gegen Düsseldorf, den ich auch eher als Gewinn erachte als ein Verlust, weil dieser Punkt behält eben diese 5 Punkte zum 16. Platz vor bei 3 Spielen, die noch zu spielen sind. Und ja, dann gewinnt eben, beziehungsweise dann führt Wien Wiesbaden relativ früh 2-0 in dieser verdammten Partie gegen Greuther Fürth. Und ich habe genau in diesem Moment meine Kicker-App geöffnet und habe gedacht, scheiße, dann sind es tatsächlich sogar nur 4 Punkte auf den 16. Platz. Am Ende verlieren die diese Partie 3-5 gegen Greuther Fürth. Was war denn da los? Und jetzt Kaczynski plötzlich auch raus, ne, als Trainer.
Richtig, der Aufstiegstrainer wurde entlassen. Damit ist diese Relegation nun endgültig in den Geschichtsbüchern. Also, ja, keine Ahnung. Benedikt Hollerbach war endgültig dann der Punkt, weswegen ich gesagt habe, Hessen hin oder her, Wiesbaden geht mir echt am Arsch vorbei. Sorry, aber es ist, ja, weiß ich nicht. Also, wie kann man denn so eine Zweitligasaison unterm Radar spielen? Weiß ich nicht. Also gut für euch auf jeden Fall. Gegen Düsseldorf muss man doch erstmal einen Punkt holen. Gerade natürlich zu Hause war das vielleicht auch mit der Stimmung nicht hinderlich gerade, sondern durchaus ein guter Push dagegen, Tanaka und Co. noch zumindest einen Punkt abzustauben. Und vorne, ja, bin ich gespannt, was am Freitagabend passiert, wenn dann der HSV den Verein vom Millerntor empfängt. Also Freitagabend Hamburger Stadtderby. Ich glaube, die Stadt wird brennen. Parallel Düsseldorf-Nürnberg, das wird dann gefühlt auch keinen mehr interessieren, weil alles guckt auf den HSV, der ja vielleicht noch in die Relegation kommen kann, aber da muss Düsseldorf jetzt schon echt ein bisschen federn lassen.
Ja, also das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Das Derby gegen St. Pauli, und das macht ja auch jetzt die Würze aus, ist für den HSV so ein bisschen do or die. Wenn die das Spiel gewinnen, dann sind sie plötzlich wieder wahrscheinlich, zumindest wenn Düsseldorf vielleicht auch nochmal Punkte liegen lässt, im Kampf um den Aufstieg wieder mit von der Partie. Und wenn sie verlieren, ich glaube, dann können wir sagen, die Messe hat sich gelesen, dann wird es nicht mal die Relegation. Davon gehe ich persönlich aus, dass dieses Spiel auf jeden Fall die Vorentscheidung sein wird.
Genau, und du hast es mit Koshinat zu tun am Samstag.
Ja, richtig. Das wird spektakulär.
Der Mann ist ein Zauberer, sage ich.
Ja, ich meine, Osnabrück hat ja auch wieder einen Punkt gegen Magdeburg geholt. Also die geben sich auf keinen Fall auf, auch wenn es jetzt tatsächlich eigentlich unmöglich noch ist. Aber ich bin überzeugt, nach dieser Mannschaftsleistung tatsächlich mal gegen Düsseldorf, kann man, glaube ich, auch sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe auch schon gelesen, Ben Manga, der ehemals ja Chefscout bei Frankfurt war und jetzt bis kürzlich bei Watford, wird sobald Schalke den Klassenerhalt gesichert hat, einsteigen und möglicherweise werden es dann zwei spannende Wochen mit vielen Abgängen, mit vielen Zugängen und was auf der Trainerposition passiert, das wissen wir auch noch nicht, weil Gerrards, ich wünsche mir, dass er bleibt, weil ich glaube, mit ihm haben wir den richtigen Mann, um nächste Saison wieder anzugreifen, aber ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall rund um den FC Schalke 04 auch für neutrale Fans eine spannende Sache.
Es bleibt spannend bei unseren Vereinen, auf jeden Fall. Dann blicken wir kurz auf Liga 1, die gab es natürlich auch noch. Am Freitag ein sehr, sehr wichtiger Sieg für den VfL Bochum, der mich unfassbar gefreut hat. 3:2 zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, springt jetzt dadurch auf Platz 15. Die Jungs von der Kastropper Straße am Samstag hatten wir nach dem 5:1 Debakel der Bayern im Hinspiel jetzt einen 2:1-Sieg zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht. Leipzig demontiert Borussia Dortmund mit 4:1 und bereitet ihnen eine schlechte Generalprobe fürs Champions-League-Halbfinale. Freiburg gegen Wolfsburg ist am Ende unerwarteterweise dann doch ein Zeichen von Wille von Seiten der Wölfe, denn Streichmannschaft verliert zu Hause gegen die Auswahl von Hasenhüttl mit 1:2. Augsburg verliert zu Hause gegen Bremen. Das ist auch Wahnsinn, weil die Mannschaft kann ja international auf jeden Fall noch angreifen. Augsburg und Bremen jetzt nur 2 Punkte dahinter. Am Sonntag haben wir Gladbach gegen Union 0:0. Mainz gegen Köln. Last-Minute-Ausgleich von den Kölnern, das irgendwie der allerletzte Strohhalm ist. Aber es hilft irgendwie keinem weiter. Darmstadt ist sicher abgestiegen. Die Lilien verlieren in letzter Minute 0:1 gegen Heidenheim. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn dann gab es im Topspiel am Samstag in der allerletzten Sekunde oder sogar noch in der, also noch danach, noch nach der allerletzten Sekunde, den Ausgleich von Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Es ist das 16. Tor ab der 90. Minute gewesen in dieser Saison. Es ist der 46. Auftritt gewesen, an dem sie nicht verloren haben.
Es ist einfach nicht zu glauben. Langsam kann man es nicht mehr fassen, was da gerade passiert in Leverkusen. Aber ja, wir reden da Woche für Woche drüber, weil jede Woche eines dieser Tore fällt aktuell. Dementsprechend möchte ich dazu aktuell nichts mehr sagen. Was aber natürlich wichtig war für die Eintracht, man verlor zwar knapp gegen Bayern, aber dadurch, dass irgendwie Augsburg trotzdem deutlich gegen Werder Bremen verloren hat und auch Freiburg keine Punkte gegen Wolfsburg holen konnte als leichter Favorit. Ja, bleibt man eben mit diesem 5-Punkte-Vorsprung-Puffer auf diesem 6. Platz und kann am Ende diese Saison wahrscheinlich dennoch mit Europa veredeln. Das freut uns natürlich trotz dieser schwachen Saison von Seiten der Eintracht durchaus. Und du sagst es schon, in Köln gehen auch so langsam die Lichter aus. Ne? 5 Punkte Abstand, 3 Spiele noch auf dem Konto. Es sind jetzt sogar 7 Punkte Abstand auf den 15. Platz. Das heißt, es geht nur um den Kampf, um die Relegation noch irgendwie. Und selbst da muss man wahrscheinlich mit 3 Siegen rechnen aus den letzten 3 Spielen. Sonst kann man da, glaube ich, in Köln nicht mehr viel erwarten. Es ist hart für die Kölner, aber es ist in dieser Saison wahrscheinlich auch wirklich verdient. Es wird wahrscheinlich der Antritt in die Liga 2 vonstatten gehen.
Freiburg, Union, beide Spiele übrigens zu Hause und dann auswärts in Heidenheim. Das sind die letzten drei Spiele für den ersten Fußballclub Köln. Ich weiß, die Mainzer Mentalleistung gerade ist der Wahnsinn, dass die zu Hause keine Niederlage einstecken, war eigentlich abzusehen. Mainz schon in der Favoritenrolle, von daher gut, dass Köln den Punkt hier mitnehmen kann, aber das wird schwierig. Und vielleicht ein Abschlusswort zu den Lilien, jetzt wo der Abstieg feststeht. Ich finde die Geschlossenheit vor Ort einfach cool. Das Stadion ist immer gut drauf. Lieberknecht wird natürlich bleiben, gehe ich davon aus. Auch viele Verletzungssorgen während der ganzen Saison. Niemand hat damit gerechnet, dass sie da ernsthaft unten rauskommen haben. Aber ich glaube, gestern die neunte Niederlage in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. 9 von 20 Niederlagen in dieser Bundesliga-Saison mit nur einem Tor Unterschied. Und das zeigt, dass diese Mannschaft mitnichten so abgeschlagen ist, wie das zum Beispiel bei einem 0-8 in München dann den Anschein hatte.
Ja, definitiv. Das glaube ich durchaus so sagen. Danach ging es auch durchaus plötzlich in die bessere Richtung eher für ein paar Spiele. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt, der da benötigt war im Abstiegskampf. Aber genau, so viel vielleicht hier zur Bundesliga. Wir können uns da auf jeden Fall noch auf ein paar, auch wenn es nicht im Kampf um den Titel spannend ist, und viel, ja, zumindest im Abstiegskampf sieht es noch ein bisschen spannender aus. Da können wir uns noch auf drei spannende Spieltage freuen. Und du natürlich auch direkt, naja, an der Quelle.
Ja, ich bin gespannt, wie das Finale so läuft. Ich kann mehr dazu erzählen, wenn die Erlebnisse vorbei sind. Genau, dann springen wir vielleicht einmal kurz das internationale Geschäft. Liverpool verliert das Merseyside Derby das erste Mal bei Everton seit 2010 und spielt gegen West Ham nur 2-2. Also die Meisterschaftsträume sind wohl dahin. 5 Punkte hinter Arsenal, die gegen Tottenham in der letzten Sekunde dann irgendwie doch noch einen Sieg retten können. 2-3 bei Tottenham gewonnen. Manchester City ungefährdet gegen Nottingham erfolgreich gewesen, 0-2. Übrigens, Ortega hat die zweite Hälfte gespielt, Ederson hat sich in der Schulter verletzt. Mal gucken, was daraus wird. Also Arsenal und Man City, es ist jetzt nur noch ein Zweikampf. Klopp wird keinen Europa-League-Titel holen, Klopp wird keinen Premier-League-Titel holen, Klopp wird keinen FA-Cup holen.
Ja, irre. Also das Ende hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Sehr trauriger Abschied natürlich, aber das zeigt mal wieder, es kann einfach nicht jeder große Mann am Ende abtreten mit dem gewünschten Ende. Und das zeigt jetzt auch leider die Saison bei Liverpool. Dennoch für mich Arsenal die Geschichte in dieser Saison. Ich wünsche ihnen es tatsächlich sehr, dass es am Ende jetzt reicht, nach so vielen Jahren, die wirklich so hart waren, auch für Arsenal zwischenzeitlich mal, wäre das echt ein tolles Zeichen. Und wir müssen natürlich darüber reden, dass Jamie Vardy tatsächlich Leicester City zum Aufstieg wiedergebracht hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Jamie Vardy, ja. 16 Tore in der Championship bisher in dieser Saison. Der
kommt noch mit zur EM, mein Freund.
Pass auf, genau. Der auf jeden Fall mit Leicester in die zweite Liga gegangen ist. Und jetzt heißt es wieder Aufstieg für Leicester City. Und ich sag mal so, Jamie Vardy und Leicester City nach einem Aufstieg, das gab's schon mal. Auch ein Robert Huth noch in der Innenverteidigung damals. Und da konnten wir uns über einen übrigens auch
Christian Fuchs.
Genau, Christian Fuchs damals noch als Außenverteidiger. Da können wir uns vielleicht ja auf ein Comeback freuen im Kampf um die Premier League. Nein, Spaß beiseite, tolle Geschichte. Ich freue mich sehr für Leicester.
Ja, finde ich auch. Ansonsten sieht es danach aus, dass die Neulinge alle wieder runtergehen. Auch Luton hat schlechte Karten. Everton, Wahnsinn, inklusive Punktabzug, jetzt trotzdem unten rausgeschlagen. Richtig, richtig stark. Und für Leicester gucken wir mal, was da nächste Saison in der Premier League
ganz genau
wird. Genau, dann ein Was?
Ganz genau.
Genau, dann ein kurzer Blick nach Spanien. Da kämpfen Girona und Barcelona um Platz 2. Barca heute Abend gegen Valencia am Start. Also da alles klar. In Italien haben wir über die Meisterschaft schon gesprochen. Da ist der internationale Kampf noch interessant. Lazio und Atalanta Bergamo mit Rom da im Duell um die Plätze 5, 6, 7. Und dann blicken wir vielleicht direkt aufs internationale Geschehen. Denn die Halbfinals im Europapokal stehen an. Und ich finde, es ist natürlich aus deutscher Sicht spektakulär wie nie. Conference League hatten wir schon angesprochen, müssen wir auch an der Stelle nicht weiter vertiefen. Deswegen Halbfinale, vielleicht einfach kurz deine Einschätzung. Marseille gegen Atalanta wird natürlich spannend. Atalanta mit dem Rückenwind Liverpool besiegt zu haben. Und die Roma gegen Leverkusen. Hinspiel im Olympiastadion in Rom, Rückspiel in der Bayer Arena. Wie geht's aus, Benni?
Puh, ja, wie geht's aus? Moment, ich muss kurz nur noch die Spielrunden selbst aufrufen. Ja, da können wir uns auf jeden Fall auf richtig geile Halbfinals freuen. Gerade Leverkusen sehe ich leicht in der, also gerade von der Form her natürlich als den Favoriten an. AS Rom ja auch kein Team, was sich gerade da so richtig in den Titelkampf reingekämpft hat in der Serie A. Ich glaube, auf Rang 5 steht, wenn ich mich nicht irre. Ich habe gerade die Tabelle nicht vor mir, aber ich glaube, so sah es aus. Dementsprechend ja für mich Leverkusen gerade schon in der Form hier auch in dieses Finale einzuziehen. Das wäre natürlich dann wahrscheinlich der letzte Schritt für den 5. Champions-League-Platz auch für Deutschland. Genau, und Atalanta gegen Marseille, da sehe ich Atalanta so mit dem Rückenwind gerade doch auch einen kleinen Schritt vor Marseille. Genau, so würde ich das vielleicht einschätzen. Und diese Partie Atalanta gegen Bayern 04 Leverkusen, auch da würde ich Leverkusen tatsächlich in der Favoritenrolle sehen. Und also unter diesen Top 4 Teams gerade, ich sehe sehr gute Chancen für Leverkusen.
Ja, genau. Dann kommen wir zur Champions League. Den ganzen Disput mit Tuchel, Hoeneß und so, das macht der Boulevard, das brauchen wir nicht zu besprechen. Ansonsten Verletzungssorgen bei den Bayern, Leimer, De Ligt und Musiala wohl mit einem Fragezeichen für das Hinspiel zu Hause gegen Real. Wir schauen mal, wie das morgen Abend sich anlässt. Ich bin mit Glück morgen im Stadion, mal gucken. Bayern gegen Real und am Mittwoch Dortmund gegen PSG. Nächste Woche dann die Rückspiele jeweils auswärts für die deutschen Teams. Das wird ein schwerer Brocken. Gegen Real ist natürlich immer schwierig in der Champions League, gerade wenn man das Rückspiel im Bernabeu bestreiten muss. Aber Dortmund gegen PSG, ist das irgendwie vielleicht noch mehr Strohhalm für die deutschen Hoffnungen als die Bayern?
Vielleicht, ne? Also das ist auch mein Eindruck, wenn ich auf PSG gucke in der Liga. Die führen zwar gerade relativ unangefochten Platz 1 an, aber so richtig überzeugend sieht das auch nicht aus. 10 Unentschieden schon, nur 70 Punkte nach 31 Spielen. Also wir hatten Jahre, da hat PSG die Liga fast mit 100 Punkten dominiert, ne? Die Zeiten sind aktuell in den letzten Jahren immer weniger da gewesen. Und Dortmund, ja, es ist einfach ein Hin und Zurück, ein Vor und Zurück beim BVB aktuell. International sieht es ja gerade ganz gut aus und da spielt man plötzlich auch seine besten Spiele. Das sehe ich vielleicht auch als ersten Faktor an, dass es hier auch zumindest zu einer knappen Paarung kommen kann.
Hast du Tipps für diese Woche?
ja, ich sage, dass komm, also im Signal Iduna Park glaube ich daran, dass Dortmund einen ekligen, knappen Sieg holt.
2-2 Bayern Real und 2-1 Dortmund PSG.
Okay, gehe ich mit. Ja, finde ich gut.
Ja? Ja. Gut, dann gucken wir mal nächste Woche, wie sich nach 2-4-0 Niederlagen so. Das wird es nicht geben. Es wird keine großen Niederlagen geben für beide.
Das glaube ich auch nicht. Also dafür sind die deutschen Teams aktuell auch wirklich in den europäischen Top-Ligen nah dran, sage ich mal, in Champions League.
Man kann das Leipzig-Spiel also aus dem Kopf streichen. Julian Brandt war ziemlich angefressen, sagt aber, ich weiß, wie ich mich auf Paris fokussieren muss.
Das war aber auch mein Eindruck. Also wenn dann mal eine Klatsche in der Liga kam, hat man ja trotzdem auch danach in der Woche in der Champions League durchaus meistens zumindest seine Leistung abrufen können. Sehe ich eigentlich als einen wichtigen Punkt an, ja.
Ja, dann kommen wir noch zum Champions League Halbfinale der Frauen. Die Entscheidungen sind nämlich gefallen. Die Rückspiele liefen und Barcelona hat das Ding gedreht. Nach der 1-0 Niederlage zu Hause gegen Chelsea oder nach der 0-1 Niederlage zu Hause gegen Chelsea im Rückspiel auswärts, wahrscheinlich an der Stamford Bridge 0-2 gewonnen und Olympique Lyon hat sich im französischen Duell tatsächlich in beiden Spielen durchgesetzt. 3-2 zu Hause, 1-2 auswärts. Das heißt, das Champions League Finale bei den Frauen. Barcelona gegen Lyon, der Kicker weiß noch gar nicht, wer dieses Halbfinale für sich entschieden hat. Sehr, sehr interessant. Am 25.05. in Bilbao, das sagt leider mal viel über den Frauenfußball aus. Und in der Frauenbundesliga ist der Kampf um die Meisterschaft natürlich entschieden. Die Bayern vorneweg, 3-0-Sieg gegen Bremen und Wolfsburg gegen Duisburg. Die sind ja mit 4 Punkten aus 19 Spielen, auch Wahnsinn, direkt abgestiegen. Eine News aus dem Frauenfußball macht uns dennoch Sorgen, Benny. Denn der DFB plant, die U17-Juniorinnen-Liga einzustellen. Das heißt, die Konsequenz wäre jetzt, dass in der nächsten Saison die U17-Teams gegen Jungs aus dem U15-Bereich spielen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Naja, für die Infrastruktur der Frauen liegen auf jeden Fall eher ein schlechtes Zeichen. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Ich glaube, das nützt tatsächlich den U17-Frauen mehr, dann auch tatsächlich auf Leute zu treffen, wo man weiß, auf die würden sie auch im Ligabetrieb aufeinandertreffen oder im internationalen Bereich. Und ja, das ist natürlich auch wieder ein Bärendienst, den man da der Förderung der deutschen Frauen im Fußball da erliegt. Und ja, in meinen Augen ist es ein sehr ärgerlicher Schritt. Aber wie wurde das begründet? Weißt du das zufällig?
Ja, Sekunde. Der Sportschau, ja, Sportschau-F-Artikel bei Instagram schreibt, der DFB schafft die Liga ab, da sich Aufwand und Ertrag nicht lohnen würden. Anzahl der Spielerinnen, die es tatsächlich in die Bundesliga schaffen, sei zu gering.
Okay, ja. Ja, kann man in gewisser Weise nachvollziehen, aber es ist dann tatsächlich der richtige Schritt, tatsächlich diese Serie einfach komplett rauszustreichen. Das ist immer die Frage. Ich weiß es nicht.
Ja, finde ich schwierig. Genau, dann die letzte News aus dem Frauenfußball und damit machen wir dann für heute auch zu. Martha, inzwischen 38 Jahre, wahrscheinlich eine der größten Fußballerinnen überhaupt, hat angekündigt, ich laufe in diesem Jahr letztmals für die brasilianische Nationalmannschaft auf. Sie will unbedingt bei Olympia dabei sein, sie hat aber auch gesagt, egal ob ich bei Olympia dabei bin oder nicht, das ist mein letztes Jahr im Nationalteam. Sollte ich nominiert werden, werde ich jeden Moment genießen. Ab 2025 wird es keine Martha mehr als Nationalspielerin geben.
Ja, ich meine, sie kommt ja auch mittlerweile in ein Alter, da ist das relativ logisch. Aber ich glaube, sie ist seit, lass mich nicht lügen, 22 Jahren oder so bereits im Nationalteam dabei, wie wenn ich es richtig gelesen habe. Und in meinen Augen, also zumindest mein Gefühl nach zu urteilen, ist sie, war sie bereits viel älter jetzt gerade. Aber als ich dann gelesen habe, okay, sie ist erst, ich glaube, 38. Ja. Habe ich gedacht, Wahnsinn, ne? Für mich war sie schon Anfang 30, 2011, aber da war sie dann offensichtlich doch in ihrem besten Fußballeralter. Bei der WM war das, glaube ich, 2011, ne? Aber ja, eine tolle Fußballerin, jahrelang Weltfußballerin gewesen und für ja diese
sechsmal,
für diese jahrelange Dominanz auch der Brasilianerin das Symbol gewesen. Aber gut,
aber nie Weltmeisterin geworden.
Nie Weltmeisterin geworden und die Zeit der Dominanz der Brasilianerin ist ja auch so ein bisschen vorbei, ne? Ich meine, da haben ja dann andere Teams tatsächlich diesen Platz mittlerweile durchaus eher eingenommen.
116 Tore in 175 Länderspielen, 17 WM-Tore in 23 WM-Spielen, WM-Rekordtorschützin, ja. Auch wenn man die Herren mit reinnimmt. Und in Tokio ist sie die erste Spielerin gewesen, die bei 5 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen in Serie ein Tor geschossen hat. Also Paris wäre Nummer 6. Noriaki Kasai des Fußballs, sage ich.
Ja, ich glaube, das kann man. Das lassen wir so stehen.
Ja, das lassen wir so stehen und das wäre dann das Schlusswort für die heutige Folge. Athlet der Woche, wir werden uns streiten zwischen. Ich würde den Kollegen Lipowitz aus dem Radsport mal mit reinwerfen, ansonsten Ryuyo Kobayashi, weil 291 Meter. Ist eine historische Bestmarke.
Eigentlich.
Egal, was man davon hält.
Ja, ich glaube, wir müssen intern noch mal ein bisschen darüber diskutieren. Aber wir werden das auf jeden Fall ausstreiten. Und ihr könnt, während wir das intern ausstreiten, natürlich reichlich Sport in dieser Woche verfolgen. Ihr könnt die Snooker-WM verfolgen. Ihr könnt Europa League Radsport und Champions League Halbfinals gucken. Radsport geht jetzt wieder richtig los, Bundesliga natürlich. Also es hört nicht auf, es wird eher mehr. Und um euch das natürlich dann wieder alles nächste Woche einzuordnen, könnt ihr euch wie immer auf den Wochenrückblick am kommenden Montag freuen. Und damit, David, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche ganz klassisch in alter Frische wieder.
Habe die Ehre. Servus.
Servus.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.